HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Kleiner Mann mit großen Fähigkeiten lautete die Ansage für die German All-Stars auf dem ersten deutschen Jazzfestival in Frankfurt 1953. Paul Kuhn ist heute zu Gast in HR2 Doppelkopf, der ja, Mann am Klavier.
Hallo, ich freue mich.
Schön, dass Sie hier sind, ich freue mich auch.
Ja.
Wie ist Ihnen zumute, Herr Kuhn, wenn Sie das hören? Es ist immerhin schon 54 Jahre her.
Ja, mir ist das peinlich, wenn ich das höre, weil es ist so... Es war wirklich sehr unprofessionell, das Ganze. Das war, ging viel durcheinander. Und ich meine, heute würde man, oder in späteren Jahren hat man natürlich etwas mehr Erfahrung und das geht ein bisschen organisierter. Aber wir haben ja da gespielt, wild drauf los. Und dann spielt der eine mal, der andere ist noch gar nicht fertig, spielt der nächste schon einfach weiter.
Also jetzt sind Sie aber sehr streng mit sich. Nein, ich finde das klasse.
Ja, ja, gut, aber das ist nun mal so. Ich habe gedacht, was spiele ich denn da für einen Kram zusammen? Das ist und kein Time und man wird schneller und langsamer. Das sind aber alles Dinge, so, das sind so Anfangsschwierigkeiten, die man wahrscheinlich wie jeder Musiker hat, das ist klar.
Ist es immer so, wenn Sie Aufnahmen von sich hören oder Konzertmitschnitte von sich hören, dass Sie denken, ach, da an der Stelle hätte ich es noch besser machen können?
Ja, ich glaube, das bleibt doch immer so, wenn man was abhört. Das geht jedem, der ein bisschen selbstkritisch ist, geht das so. Ist vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt bei dieser Aufnahme, die ja nun wirklich viele, viele Jahre, Jahrzehnte alt ist und ich habe mich kaum erkannt.
Ja, immerhin wurden Sie 1953, als das erste deutsche Jazzfestival in Frankfurt entstanden ist, zum besten deutschen Pianisten gekürt.
Ja, ja, das war erstaunlich.
Max Greger war da noch dabei, James Last und der Schlagzeuger Teddy Paris, der Sie damals angesagt hat. Mit Max Greger und Hugo Strasser sind Sie heute unterwegs als Swing-Legende mit der SWR Big Band. Mhm. Und die Leute wollen immer mehr davon. Wie erklären Sie sich das?
Ja, also diese Musik ist einfach lebendig. Und ich glaube auch, dass viele Leute eben es leid sind, sich von Lautsprechern unterhalten zu lassen. Also wenn man so in den Saal geht und da sitzt eine Band und die spielen und die Musik passiert dann in dem Moment und da ist nichts, keine Zuspielung und doppelten Boden und so gibt es gar nicht und noch ein bisschen Echo, Hall drauf oder so, gar nichts. Wir spielen so, wie wir halt spielen und das haben wir damals auch gemacht. Nur heute klingt es ein bisschen besser, weil die Aufnahmetechnik ist besser geworden, die Musiker sind besser geworden, selbst die Hallen sind besser geworden, sind vielleicht die neuen, also im Hinblick auf Akustik gut gebaut und so. Also das ist schon ein Riesenunterschied.
Musik von Hand gemacht mit den Swing-Legenden am Piano, der Mann am Klavier, Paul Kuhn, heute Gast in HR2 Doppelkopf. Mit dem Swing hat alles angefangen. Also für mich ist es so eine Musik, ich war ja zu der Zeit noch gar nicht geboren, aber ich denke dann immer an Friedensmusik, als der Krieg zu Ende geht, wenn ich Swing höre, so aus alten Filmen kenne ich das.
Ja, das stimmt. Und die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, war eigentlich, war hier und da eine Jazzaufnahme, aber es war Tanzmusik. Ich habe so mit Barmusik die ersten Platten relativ gut verkauft worden sogar. Da gab es eine Konkurrenzfirma, das war der Fritz Schulz-Reichelt, der machte auch so Barmusik in der Bar nebenan, in der Bar gegenüber, das war so eine ganze Serie, die der gemacht hatte. Und ich habe einfach gemacht, so der Mann am Klavier spielt das und das, das und das und dies und so. Es war Tanzmusik, aber die geswingt hat. Das ist schon richtig. Swingende Musik sollte es eigentlich immer sein.
Sie waren ja sogar der erste deutsche Musiker, der bei AFN, dem amerikanischen Militärsender, angestellt war als Pianist.
Ja, wir hatten damals, war ein Amerikaner, leider lebt er nicht mehr, Bob Hemphill, der war Gitarrist und hatte eine Gruppe zusammengestellt. Ich war da am Piano zu hören, waren ein paar Kollegen dabei, Klarinette und Vibraphon. Die leben alle nicht mehr, ich darf gar nicht dran denken. Und das war für mich, für uns alle hochinteressant. Wir spielten abends in amerikanischen Clubs und haben tagsüber die Hits von damals abgehört im Sender auf den riesigen Schallplatten, V-Disc-Platten. Das gibt's heute alles nicht mehr. Und haben sie abends dann im Club gespielt. Also wir waren immer sehr aktuell mit unserer Musik.
Da haben sie Glenn Miller rauf und runter gespielt.
Das auch.
Und im Hörfunkstudio bei AFN live. Fünfmal in der Woche live gespielt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich bin immer live. Also,
aber im Studio, im Radio?
Im Studio selten, das stimmt schon, ja.
Leider haben wir hier kein Piano stehen, sonst hätte ich Sie gerne gebeten, nochmal in die Tasten zu greifen. Ja,
hätte ich auch gemacht.
Ja, also wenn man Ihre Biografie liest, dann scheint es fast, als seien Sie schon mit dem Notenschlüssel in der Hand geboren, damals vor 79 Jahren, hier um die Ecke in Wiesbaden.
Ja.
Mit 17 Jahren waren Sie schon am Konservatorium, vorher auf einem Internat mit musikalischem Schwerpunkt.
Musisches Gymnasium in Frankfurt am Main, das war eine sehr gute Schulung. Der Leiter dieser Schule war Professor Kurt Thomas. Er hat mit dem Thomaschor oder dem Thomaner nichts zu tun, obwohl der war Thomas Kantor war, kurz. Also, obwohl er Thomas hieß, trotzdem war er Thomas.
Zufall halt.
Ein Zufall, ja. Das war eine gute Schule, da. Man konnte Abitur dort machen, was ich nicht habe. Durch die Kriegswehren und Kriegsarbeit habe ich überhaupt keinen Abschluss in keiner Weise.
Es ging auch so.
Ja, es ging so auch. Man musste mal Mathematik und Latein genauso lernen wie eben Musik und Kontrapunkt und weiß ich, Quintenzirkel rauf und runter. Das sind ja einfache, leichte Sachen. Aber und Musikgeschichte und Klavierspiel und Gesangsunterricht bekam man auch. Ich weiß ungefähr, wie man atmet. Das weiß ich heute noch. Und das ist mir immer gut bekommen. Also auch im Schlagergesang und so. Ich habe immer noch einen riesigen Atem. Ich war jetzt gerade wieder mal gesungen mit der Band, mit SWR Big Band.
Wir hören uns gleich auch nochmal im Laufe der Sendung ein Stück an.
Ja, ja. Und da merke ich, dass ich eine gute Atemtechnik habe. Immer wenn alle schon längst wieder Luft holen, da habe ich immer noch meinen Ton.
Also das haben Sie alles von der Pike auf am Konservatorium gelernt. Aber woher kommt dieses musikalische Talent? Wurde Ihnen das in die Wiege gelegt?
Gewissermaßen nicht direkt, aber es war mein Onkel, der das in die Wiege gelegt hat, mein Patenonkel, der Bruder meiner Mutter. Der war musikalisch, aber auch nicht so, dass man sagen würde, dass er ein toller Musiker war. Der hat Haus gemacht, ein bisschen Gitarre gespielt. Und da kommt aber der einzige musikalische Faden kommt aus dieser Richtung meiner Mutter. Mein Vater sagt überhaupt nichts. Und wie gesagt, wir waren musikalisch. Meine Mutter hat gerne gesungen, hat immer richtig gesungen, das habe ich auch damals schon gehört. Und ich habe auch immer richtig gespielt. Das haben die anderen wieder auch gehört. Ich habe die ersten Weihnachtslieder so aus dem Hut, sagt man, gespielt und die waren eben richtig. Und meine jetzige Frau, der würde das auch so gehen. Die spielt auch nicht gut Klavier, aber wenn sie spielt, die spielt richtig. Weiß, was sie greift oder so eine große Terz oder eine Quarte, Quinte, Oktave und so. Das hat man schnell drauf und das geht ohne dem gar nicht. Wenn ich was abhöre oder kann mir immer vorstellen, was das für ein Akkord ist, wie ist er instrumentiert, wie ist er gemacht. Ich denke immer sehr analytisch.
Kommt das auch beim Arrangieren und beim Komponieren, kommt Ihnen das auch zu?
Das muss ja eben. Man muss ja Klangvorstellungen haben, sonst geht es gar nicht.
Gelernt ist gelernt.
Ja.
Sie haben ja auf dem Konservatorium damals auch neben Piano auch Akkordeon studiert. Und als Zehnjähriger standen Sie schon auf der Bühne 1936 auf der Berliner Funkausstellung mit diesem riesen Akkordeon. Ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Aber dieses Akkordeon ist gar nicht mehr später in Erscheinung getreten.
Ja, schon noch. Ich habe immer sogar ein paar Aufnahmen gemacht. Aber das war wirklich nur so dann und wann mal oder zu ganz besonderen Anlässen. Sie spielen auch Akkordeon. Ja gut, also wenn ich jetzt eins hätte, würde Sie, geben Sie mal her, dann kann ich natürlich noch spielen. Aber ich mache es dann nie mehr so richtig professionell, lange nicht mehr.
Wie ist denn dann die Leidenschaft zum Jazz entstanden? Das war ja mitten in der Nazi-Zeit, als Sie so Ihre musikalischen Anfänge hatten.
Ach, das hat mit Jazz nur bedingt zu tun. Das hat mit Improvisation zu tun, mit einfach etwas spielen, was nicht auf den Noten steht, dass man damit spielen kann. Die Melodien, die sind da, man hat eine Basis und man kann letztlich damit machen, was man will. Das darf man natürlich mit der Klassik nicht machen. Die Klassiker sind ja sehr streng. Aber wir haben trotzdem auch die Klassiker ein bisschen verjasst. Aber ich habe immer ganz gerne ein bisschen mit der Melodie rum und mit Harmonien rumgespielt. Das macht einfach Spaß. Und der ist natürlich der Jazz wie geschaffen. Der kam wie gerufen. Ich habe, als ich zum ersten Mal die Glenn Miller Band hörte, das war mitten im Krieg, verbotenerweise bei einem Freund, der viel älter war als ich, haben wir da BBC oder was immer für einen Sender reingekriegt und er spielte die Miller Band. Und das war so faszinierend, eine Big Band im heutigen Sinne. Ich war ja auch mit 17 Mann besetzt, mit 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Saxophonen. Das gab es ja in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Es gab nur das von Goebbels erfundene Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester. Die spielten relativ gut, relativ modern und eben sehr sauber. Und gute Musiker waren das schon, die er da hatte, damit man eben nicht nachsagt, er hat was gegen moderne Musik oder so. Ja. Und die machten in der Woche, glaube ich, zweimal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde im Radio. Das konnte man hören in Deutschland. Aber die Miller Band war natürlich verboten. Die waren natürlich heiß. Das würde das Deutsche Tanz- und Tanzorchester nie gemacht, gekonnt haben.
Haben Sie dann heimlich gehört?
Ja, klar. Ja, war ja verboten.
Obwohl so mit dem Akkordeon, so ein bisschen frankophil, mit Baskenmütze und so, könnte ich sie mir auch gut vorstellen.
Ja, auch da bin ich aber, glaube ich, ganz anders. Frankophil. Ich bin mehr auf die anglikanische Geschichte eingeschworen. Ich habe in amerikanischen Clubs, das war eigentlich mein zweiter Bildungsweg. Repertoire habe ich da kennengelernt, im amerikanischen Club, für Jahre und immer wieder gespielt und immer die neuesten Titel. Und wir haben die Titel natürlich aufgefressen, weil sie gut waren, weil sie eine Substanz hatten, mit der man eben arbeiten kann und Spaß macht. Deswegen gibt es Evergreens und Standards, wie man dazu sagt. Ja.
Bei Truppenbetreuung in Frankreich haben Sie auch gemacht.
Ne? Ja.
Was war das für eine Musik, die das Sie den Soldaten da vorgespielt haben?
Wir haben auch dann bei mir bis zu Shane gespielt, was eigentlich so eine jiddische Nummer ist. Wir haben das gespielt und da hat auch kein Mensch was gesagt. Und allgemein wollten die deutschen Schlager hören, die sie so kannten. Für eine Nacht voller Seligkeit und Peter Kräuter und so.
Tja, und dann war der Krieg vorbei und es hat nicht lange gedauert, da hat Paul Kuhn den Swing aus den Clubs herausgeholt und in den deutschen Schlager, in die Unterhaltungsmusik hineingebracht.
Versucht einzuschmuggeln.
War es schwierig?
Nein, es war nicht schwierig, aber ich glaube, ich habe es immer wieder gerne gemacht, ein bisschen was Modernes da unterzubringen, wenn es irgendwie geht.
Naja, und immerhin wurden Sie einen der größten Unterhaltungskünstler in den 50er, 60er, 70er Jahre, also bis heute, egal auf welche Bühne Sie sich stellen. Sie haben Erfolg mit Ihrer Musik.
Ja, es ist erstaunlich, aber toll auch, dass es so ist.
Ja, und wir reden gleich weiter darüber. Aber jetzt hören wir uns mal ein Stück an aus den 50er Jahren.
Ja.
1958 war das ein großer Hit, wochenlang die Nummer 1, glaube ich.
Ja, und das habe ich noch nicht mal gewusst. Ich war im Ausland, war mit meinen schwedischen, dänischen Kollegen in Schweden, machte dort einen Musikfilm mit denen. Und als ich zurückkam, waren da schon 60.000 oder 70.000 Schallplatten verkauft worden von dem Stück, was wir jetzt gleich hören.
Statt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe. So weiß der Mann gleich Bescheid. Trag blau statt grün, das ist die Farbe der Treue. Dann spricht für dich dein Kleid. Wenn du eifersüchtig bist, trage gelb, wenn er dich küsst. Oder zieh mal lila an, dass er nichts erraten kann. Statt weiß, trag rot, das ist die Farbe der Liebe.
Die Farbe der Liebe, gesungen von meinem Doppelkopfgast heute in HR2, Paul Kuhn.
Ja.
Sie lieferten den Sound zum deutschen Wirtschaftswunder, nicht nur mit diesem Stück, aber das ist die Musik, die Sie gemacht haben.
Ja, eine ganze Menge war damals. Das war übrigens eine amerikanische.
Das ist so ein bisschen Country-mäßig angehaucht.
Ja, das hieß A White Sports Coat and a Pink Carnation.
Das war damals üblich, dass man so die englischen Lieder übersetzt hat, ins Deutsche
oder
übertragen hat.
Eingedeutscht einfach.
Eingedeutscht,
ja, mit einem Text, der mit dem Original gar nichts zu tun hat.
Naja, hört sich jedenfalls sehr schön an, die Farbe der Liebe von 1958. In Sachen Farben und Liebe scheinen Sie und Ihre Frau Ute, Herr Kuhn, ist Ihre dritte Frau, aber immerhin, Sie sind jetzt fast 20 Jahre zusammen.
Ja, ja.
Also scheinen Sie doch da einiges richtig gemacht zu haben.
Ja, denk schon. Ich denke schon.
Wie kommt's?
Ja. Das geht oder das geht nicht.
Was hatte denn Ihre Frau damals für ein Kleid an, als sie das erste Mal getroffen hat? Welche Farbe?
Ich tut mir leid, ich könnte jetzt irgendwas sagen. Lila oder so.
Lila ruft sie gerade aus dem Hintergrund. Ja. Naja. Sind es vielleicht auch gemeinsame Interessen oder die gemeinsame Liebe zur Musik, was verbindet?
Das auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben denselben Geschmack und wir hören uns dieselben Platten an. Das und überhaupt, wir haben überhaupt denselben Geschmack, nicht nur in der Musik, auch sicherlich in der Mode. Manchmal schießt sie über das Ziel hinaus und sagt, was hast du denn da an? Das kommt ja mal vor, aber im Allgemeinen geht das alles sehr gut.
Ja, sie hat mir eben vor der Sendung verraten, dass sie schon als 10-Jährige für sie geschwärmt hat, zumindest für ihre Musik geschwärmt hat und auch mal sowas machen wollte. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns zum ersten Mal bewusst so gesehen bei irgendeiner Aufnahme. Sie war bei der Konkurrenzfirma, aber die Chöre damals, die haben ja bei allen Schallplattengesellschaften gesungen und Background und so. Und wir haben dann mal einen Chor gebraucht, da war sie dabei. Und da haben wir so gesehen, hallo, wie geht's, alles klar? Ja, wunderbar, danke, tschüss. Das haben sie sehr schön gemacht und so. Und dann wieder nicht mehr. Und dann hatten wir, später haben wir eine Tournee gemacht mit dem Orchester, als ich in Berlin war. Und ging dann nach Polen, eine Konzerttournee machen. Und meine Frau war mit Udo Jürgens unterwegs, mit einer anderen Tournee. Und wir haben uns dann getroffen in Polen.
Und dort hat es dann gefunkt.
Ja, gefunkt hat es ja immer bei mir. Ich habe mit dem Funk zu tun.
Paul Kuhn, der Mann am Klavier. Das ist eine sehr schlichte Umschreibung für Sie, für Ihr Talent. Dahinter steckt ja noch viel mehr. Komponist, Dirigent, Arrangeur, Sänger, Moderator waren Sie auch. Ja. Musikfilme haben Sie gemacht. Einer der größten Unterhalter. Ein riesiges Showtalent. Und 12 Jahre Chef der SFB Big Band, in sämtlichen Fernsehshows vertreten. Gibt es irgendetwas im Showbusiness, was Sie noch nicht gemacht haben?
Nein, ich habe keine Filmmusik gemacht. Das heißt, ich hätte gerne meine Filmmusik gemacht, das macht ja Spaß. Aber das hat sich nie ergeben, aber man muss auch noch etwas
kommt ja
haben.
Vielleicht noch.
Vielleicht kommt es, wenn ich mal ganz uralt bin und keine Noten mehr sehen kann, dann vielleicht.
Und Sie haben sämtliche Auszeichnungen bekommen, die Jazz Trophy zum Beispiel.
Ja.
Und 2003 sind Sie wiederum als bester Klavierspieler gekürt worden auf der Musikmesse. Das Bundesverdienstkreuz haben Sie natürlich.
Nein, habe ich nicht.
Doch nicht?
Nein.
Habe ich falsch gelesen?
Nein, das habe ich nicht. Aber das sagen ja böse Zungen, wenn einer es nicht hat, dann kann man sofort erkennen.
Naja, dann wird es aber höchste Zeit, würde ich sagen.
Viele Leute sagen ja, die haben alle das Bundesverdienstkreuz. Man erkennt ihn daran, dass er es eben nicht hat.
Naja. Sie haben eine klassische Ausbildung hinter sich am Wiesbadener Konservatorium, haben dann Jazz gemacht, machen ja auch immer noch Jazz und immer wieder, aber waren auch viele Jahre lang im Schlager, in der Unterhaltungsmusik tätig. Viele betrachten das ja sowas als Jugendsünde, aber Sie haben da gar keine Berührungsängste, ne?
Nein, habe ich auch nicht. Das war eine andere Zeit und das war ja nichts Schlimmes. Ich meine, die Puristen, die haben natürlich gegen sowas, die Jazzleute, die da verbissen am Jazz hängen, die aber das auch machen würden, wenn sie Erfolg hätten mit irgendwas. Das ist ja immer so eine Sache. Man wird so kommerzielle Musik, was ist das eigentlich? Alles, was sich gut verkauft, aber das muss ja nicht schlecht sein.
U und E, machen Sie diese Unterschiede?
Überhaupt nicht. Das habe ich mir längst abgewöhnt. Jazz und das, was ich gemacht habe, so, ich habe das nie als Hobby angesehen. Das war für mich immer ein Beruf und habe den versucht, so gut wie überhaupt nur möglich zu machen. Ich habe mich mit Orchestern befasst. Ich weiß, wie man mit Orchestern umgeht. Ich weiß, wie man für ein Orchester schreibt. Das ist ja eine ernsthafte Sache. Aber Musik ist so eine Sache. Ach na ja, der macht ein bisschen Musik. Ja, das habe ich auch. Ich habe mit Musik, habe ich mein Studium. Diese Sprüche kenne ich ja. Mediziner besonders, die dann sagen, ja, das war immer eine lustige Zeit. War sehr lustig. So lustig ist das oft gar nicht, weil das ist eine richtige Arbeit.
Ja, harte Arbeit.
Ne? Ja, natürlich. Mhm. Aber Spaß macht.
Sie haben eben gesagt, manche sind da so Puristen, gerade im Jazz. Und der Jazz hat ja auch manchmal so was Strenges, was Ernstes. Und wollten Sie den Jazz von dieser Attitüde befreien oder entlasten sogar?
Nein, ich finde, die sollen das ruhig machen. Und die sollen auch Free Jazz und was es alles gibt. Die haben die Ausdrücke gar nicht drauf. Und wir haben für jede Ecke Musik gleich einen Stil erfunden. Aber ich finde, das sollte alles sein, aber man sollte den Beruf, den man macht, halt schon ernst nehmen, aber nicht wir ernst dabei versauern und das ist ja furchtbar. Also ich bin dafür, dass man das ernsthaft macht und dann. Der Komiker muss auch ernsthaft sein. Wenn er wirklich gut sein will, muss er das ernsthaft überlegen, wo er die Pointen setzt, oder?
Jetzt hören wir uns auch noch mal eine Musik an.
Ja.
Aber jetzt singen nicht Sie, sondern Frank Sinatra.
Oh ja, mein Liebling, ja gut.
Ihr Liebling, ja? Ja, auch so ein Vorbild?
Natürlich, ja, ja.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream.
Frank Sinatra sang hier für den Mann am Klavier, Paul Kuhn. Und das hätten Sie sehen sollen, meine Damen und Herren, wie er sich hier im Stuhl bewegt hat, mitgesungen hat, tänzerische Bewegungen gemacht hat. Sie wären am liebsten aufgestanden, ne, und hätten das Mikrofon in die Hand genommen.
Super.
Ja, der Frank Sinatra, ich habe, wenn man sich den Text anhört, ich war eine Marionette, ein Armer, ein Pirat, ein König und ich war oben und unten, dann war ich wieder weg vom Fenster und jedes Mal bin ich wieder. Hat auch was mit Paul Kuhn zu tun, ne?
Ja gut, unten und oben ist man immer wieder mal.
Gehört das zur Karriere dazu?
Ich denke ja. Es gibt kaum jemanden, der nicht mal unten ist. Das ist doch klar. Das und Leben ist eben eine Wellenbewegung.
Ist das wichtig?
Also ich kann es ganz gut ohne sein, aber es ist eben nicht so. Es kommt immer mal wieder vor, dass man mit der Stimmung unten ist oder dass Dinge passieren, geschäftliche Dinge, die oder versäumte Termine, irgend sowas. Und das macht halt keinen Spaß. Aber das ist das Leben. Ich meine, es ist ja nicht nur so.
Ja, Sie hatten ja so ein paar Tiefpunkte in Ihrem Leben. Ja. Da gab es mal so eine Sache wegen Steuerhinterziehung, aber das ist jetzt vom Tisch.
Ja, das war dann aber keine. Nein, das war nie. Ich bin unschuldig verurteilt worden. Wir sind zurzeit dabei, das Wiederaufnahmeverfahren zu beginnen. Mhm. Ich bin auf Bewährung wegen überhaupt nichts. Es war eine Schweinerei, was da passiert ist. Und wir werden auch das Finanzamt verklagen.
Na, dann wünsche ich Ihnen, dass die Sache ins Reine kommt.
Ja.
Aber ein paar Jahre zuvor hat Ihnen der SFB den Vertrag gekündigt. Zur gleichen Zeit ungefähr haben Sie den Plattenvertrag mit der Elektrola verloren.
Ja, und meine zweite Frau ist weggelaufen und so. Das war alles, passierte alles auf einmal. Das war natürlich dann nicht lustig.
Wenn es kommt, dann kommt es dicke, ne?
Ja, klar.
Und wie haben Sie sich da gefühlt?
Eben nicht gut, aber es war mir auch klar, dass ich daran nicht kaputt gehen würde. Ganz sicherlich nicht.
Wie haben Sie sich wieder rausgeholt aus dem Sumpf?
Meine jetzige Frau hat mir sehr geholfen.
Ute Kuhn?
Ja. Sie war ja, wie ich schon sagte, Background-Vocals gemacht für Roberto Blanco, für Udo Jürgens und für Peter Alexander. Und sie kam gerade von einer Tournee zurück mit Peter. Und ja, dann war es auch so, dass Peter eine neue Band brauchte. Er hatte sich von seinem Bandleader damals getrennt. Und dank ihrer Fürsprache hat er mich genommen mit dem Orchester, eine kleine Band, die ich schnell gegründet hatte und war selber auch dabei und das ging dann relativ schnell nach oben.
Ja.
Hat Spaß gemacht, ging wieder nach oben. Ja.
Sie haben ja viel Tanzmusik gemacht, hatten Sie Peter Alexander angesprochen, den Sie auch mit Ihrer Band begleitet hatten eine Zeit lang. Tanzen Sie denn auch selbst?
Ich kann überhaupt nicht tanzen. Neulich hat mich mal eine Sängerin. Und meine Frau war dabei, die Kim, wir haben zurzeit die New York Voices mit. Und die Sopranistin, hinter der Bühne, hat sie mich gerade so genommen. Wir haben so ein paar Tanzschritte gemacht, dass sie das ging.
Es scheint typisch zu sein für Musiker, ne, dass die nicht so gerne tanzen, oder?
Ja, also ich weiß nur, der berühmteste Bandleader, Glenn Miller, konnte nicht tanzen. Das ist schon mal klar. Ich weiß nicht, ob der Hugo tanzen kann. Ich bin nicht sicher.
Hugo Strasser,
der vorwiegend Tanzmusik in seinem Leben gemacht hat und die Tanzschulen beliefert hat mit wirklich guter Tanzmusik.
Auf jeden Fall haben Sie mit Ihrer Musik immer für Genuss gesorgt,
für
den Genuss der anderen. Sie selbst haben sich ja auch genossen, was Sie getan haben.
Ja.
Sind Sie auch sonst im Leben ein Genießer?
Ja.
Wo zum Beispiel?
Essen und Trinken.
Kochen Sie auch?
Nee, nur vor Wut. Nicht so schön. Nein, aber ich spiele gerne Golf mit schönen gepflegten Rasen und je älter ich werde, desto mehr genieße ich die Natur und ich liebe die Tiere, die Viecher. Ich glaube, wenn man älter wird, ist man bewusster, man lebt bewusster. Ja. Ich bin genusssüchtig, ganz klar.
Und dann essen Sie so mit Ihrer Frau zusammen oder laden Sie sich auch mal Freunde ein?
Auch das, ja. Aber wir essen vernünftig. Wir wollen ja nicht fett werden, wir wollen ja gesund sterben, na klar.
Was sind das für Leute, die bei Ihnen vorbeikommen? Sind das alles Musiker oder haben Sie auch Freunde, die mit Musik nichts am Hut haben?
Ja, ich habe auch Freunde, die mit Musik nichts zu tun haben. Aber Musik hören tun sie alle gerne. Das ist ganz klar, dass sie gerne zu mir kommen und auch bei mir mehr eine vernünftige Platte hören oder so. Und auch wenn wir essen, über Musik wird natürlich oft geredet, das ist schon klar. Aber ich habe nicht nur Musiker. Wobei ich sagen muss, dass ich mit den Musikern am besten auskomme.
Ja. Ist wahrscheinlich so ein Grundverständnis.
Ja,
da,
klar, natürlich.
Harald Juhnke war zwar kein Musiker, aber er wird der deutsche Frank Sinatra genannt. Und mit ihm waren Sie befreundet, ne?
Ja, das war aber auch mehr oder weniger eine berufliche Freundschaft. Das wird oft in der Regenbogenpresse wird das oft so dargestellt, wie wenn wir Nächte gesoffen hätten zusammen. Das stimmt natürlich nicht. Wir waren häufig zusammen, aber eigentlich immer nur im Studio, sonst nicht so sehr. Also ich habe das auch nicht verstanden. Ich wusste auch damals nicht, dass er richtig krank war. Er war ja richtig krank, alkoholkrank und später Demenz gehabt. Ich habe das alles nicht so mitgemacht. Er hätte es gerne gehabt. Er hat mich oft da reingezogen, hat meinen Namen. Ja, wir haben. Ich sage, du hast Harald, ich habe gar nichts. Also wir haben schon mal einen zusammen getrunken, aber das ganz, ganz minimal, selten mal.
Also das Klischee vom Mann am Klavier, der immer wieder sich das Bier bestellt und so, stimmt bei Ihnen jedenfalls nicht so?
Nein, stimmt gar nicht. Ich trinke Bier nur im Sommer mal gegen Durst, aber sonst nicht.
Ist das auch wichtig, um so eine Karriere so lange aufrechtzuerhalten? Eine Form von Selbstdisziplin, auch was Alkohol oder andere Genussmittel angeht?
Das würde sonst nicht gehen. Die Tourneen, die man macht, die so, ja, das ist furchtbar anstrengend. Ja, es ist anstrengend, die Fahrerei ist anstrengend. Man sitzt stundenlang im Auto oder so, oder im Flugzeug oder in der Eisenbahn. Das ist schon anstrengend. Aber die meisten Kollegen finden Tourneen anstrengend, weil sie nachts sich ins Bett finden. Klar ist das anstrengend, weil am fünften Tag, dann hängt man durch, ist klar. Ich gehe auch nicht früh ins Bett. Das ist logisch, wenn man um 11 von der Bühne kommt, dann ist man noch total wach und munter. Dann hat man noch gar nicht zu essen. Dann ist es eins, dann trinkt man es. Also vor zwei ist man nicht im Bett.
Und wie halten Sie sich fit bei den vielen Tourneen, die Sie zurzeit noch machen?
Ja, ich nehme also nicht so viel zu trinken zu mir, oder zwischendurch Wasser, und dass man nicht besoffen wird, betrunken wird. Besoffen klingt so schlecht. Und fit halte ich mich also im Sommer, wie gesagt, mache ich öfter mal Golfpausen oder sowas, recht ein bisschen Golf spielen. Im Winter bin ich bis vor 3 Jahren immer Ski gefahren, war immer an der Luft, bin ganz gut Ski gefahren, relativ für mein Alter. Ich habe spät angefangen Ski zu laufen und bin überall die Hänge runtergefahren. Ich habe keine Angst und mir hat es riesen Spaß gemacht, relativ zügig zu fahren, sage ich mal. Aber das ist jetzt weniger geworden, weil ich nicht mehr so gut sehen kann, und das ist natürlich gefährlich, wenn man dann so kleine Buckelpisten oder kleine Bodenwellen nicht sieht. Oder man fährt in festgefahren oder ein Stück Eis, man fährt da drüber und fällt. Ja. Und das will ich mir nicht leisten, dass ich am Ende meiner Karriere, was hoffentlich noch nicht kommt, aber das doch, die meisten Leute habe ich gesehen, dass man vielleicht hinfällt und dann die Hand
bricht
und dann nicht mehr Klavier spielt. Das wäre dann schlimm. Ja.
Aber da hatten Sie früher offensichtlich keine Angst vor,
nein.
Obwohl Sie ja voll im Berufsleben standen.
Ja. Wenn man aber so ein bisschen geschädigt ist, mit den Augen zum Beispiel, da wird man vorsichtiger. Früher habe ich gar nicht daran gedacht, dass mir was passieren könnte. Warum? Wenn ich falle, stehe ich mal wieder auf.
Und jetzt, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen, die Zeit, in der Sie komponieren, arrangieren, läuft das so nach einem festen Plan ab oder machen Sie das nach Lust und Laune?
Ich mache es nach Lust und Laune. Also manchmal muss es natürlich nach einem Plan gehen. Wie ich sage, wenn man eine CD produziert mit größerem Orchester, müssen sie ja vorher planen und überlegen, was sie überhaupt machen und so. Das muss dann sein, bestimmte Zeiten eingehalten werden. Aber im Allgemeinen, komponieren oder Klavierspielen ist so gerade wie, jetzt habe ich ein bisschen Appetit auf was Gutes oder so. Ich gehe dann ans Klavier. Ich spiele, wenn es irgendwie geht. Das muss ich sagen, wenn man älter wird, wenn man da eine Woche nicht spielt, dann dauert es, früher hat es einen Tag gedauert, ist man wieder drin, wenn man dann wieder ans Klavier geht. Heute dauert es eine Woche, bis man wieder drin ist. Diese Zeit, die dauert jetzt länger, weil man, der Körper ist wohl nicht mehr so aufnahmefähig, das durch den Club schnell wieder zu machen und schon läuft es wieder. Das ist nicht so.
Und dann bewährt sich die Disziplin.
Ja, denke ich schon.
Aber dass Sie sich mal in die Ecke setzen und einen Brief schreiben, Kommt das auch schon mal vor?
Ja, das kommt vor, manchmal. Ja, guten Freunden vielleicht einen Brief.
Naja, darum geht es jetzt in dem nächsten Lied.
Ah, das ist ein schönes Lied, ja, ja.
Das hat die Elektrola zu ihrem 75. Geburtstag aufgenommen. Vor 4 Jahren war das.
Ja,
eine
ja.
Trilogie von Paul Kuhn mit vielen seiner Lieder. Und da singen sie sehr häufig. Und hier ist es eben das Stück I'm Gonna Sit Right Down.
I wanna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write me words so sweet, they gonna knock me off my feet. Lots of kisses at the bottom, I'll be glad I got them. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better, and close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you.
Paul Kuhn war der Interpret dieses Liedes. Und wann ist es eigentlich eingespielt worden?
Ja, ich weiß nicht genau, aber es ist auf jeden Fall aus einem Konzert, was ich jedes Jahr seit 20 Jahren, jetzt habe ich das 21. Konzert gemacht, in der Kölner Philharmonie mache. Jazz Pops. Da habe ich ein Orchester, das sind immer dieselben Musiker, wird telefonisch zusammengeholt, dann machen wir eine schöne Probe und noch eine und dann wird das Konzert.
Dann sitzt das.
Ja. Ja, und wie gesagt, das ist da aus diesem Konzert. Das Konzert ist sehr populär, es werden nie Plakate gedruckt, weil dieses immer ausverkauft.
Schön.
Ja, super. In jedem Jahr, Ende Weihnachten, entweder am zweiten Weihnachtsfeiertag oder danach zwischen den Jahren, auf jeden Fall am 27. oder 26. Dezember, wie immer Weihnachten in der Philharmonie in Köln.
Paul Kuhn, der Mann am Klavier, der zwar oft vom Bier gesungen hat, aber selbst ganz mäßig trinkt, wie er sagt, sehr diszipliniert ist. Da gibt es eine ganz andere Basis für Ihr Musikerdasein und das ist Basie. Basie ist die Basis, haben Sie gesagt.
Ja, das stimmt. Basie ist die Basis. Basie ist das Modellorchester eigentlich. Kaum Basie. Ja, wirklich.
Auf den alles aufbaut.
Ja,
von dem alles ausgeht.
Jeder Arrangeur versucht, also wenn er in dieser Richtung, wenn er Jazz-Arrangement schreibt, versucht er zunächst mal so zu schreiben, wie Basie-Arrangements eben klingen. Das ist das A und O. So spielt man Jazz mit der Big Band.
Ja. Und bei Ihnen war es dann auch der Swing. Und ich habe das Gefühl, Herr Kuhn, Swing ist für Sie mehr als Musik. Das ist schon fast eine Lebenseinstellung.
Lebensauffassung. Man kann es ja nicht erklären, was Swing ist. Das Wort ist klar, schwingen, klar. Aber mein Gott, die Tür schwingt auch, deswegen ist sie noch nicht swingy, so in dem Sinn, wie man das meint. Das ist sehr schwer zu erklären. Es ist auch vielleicht ganz gut, dass man das nicht erklären kann. Ich sage oft, moderne Bilder können sie nicht erklären. Sie können nur sagen, das ist schön oder nicht. Und was den Swing ausmacht, wir können es auch nicht aufschreiben. In etwa kann man das, also einen Klassiker können Sie nicht aufschreiben, wie das zu phrasieren ist, ein Lied oder ein paar Takte hintereinander. So, Klassiker wird das immer so spielen, dass Ihnen aber auch gar nichts dabei einfällt. Die können das einfach nicht, es sei denn, Sie spielen Jazz nebenbei. So. Das gibt es ja inzwischen auch.
Und beim Swing ist es so eine Art, die Welt zu sehen oder den Alltag ein bisschen gelassener, ein bisschen souveräner anzusehen?
Ja, ganz sicherlich, aber... Also es ist so schwer zu sagen, man muss schlampig, aber konzentriert spielen. So alles so ein bisschen ganz, ganz locker oben hin, ganz locker. Aber zusammen muss es sein.
Sie leben ja seit vielen Jahren in der Schweiz, Herr Kuhn.
Ja.
Und eben vor der Sendung haben Sie so ein bisschen gemeckert über dies und jenes, dass in Deutschland doch einiges sehr verregelt ist im Vergleich zur Schweiz.
Ja.
Das heißt, wir bräuchten hier noch ein bisschen mehr von dieser Swing-Haltung.
Ja, natürlich, es geht ja auch anders.
Was würden Sie gerne ändern hier, wenn Sie könnten?
Naja, das, was immer gesagt wird, was die Politiker machen wollen, aber es geschieht ja nichts. Die Bestimmungen sollen weniger werden, die Steuergesetzgebung soll anders werden, die Steuererklärungen sollen viel einfacher werden. Das wird ja immer mehr und wird immer schlimmer.
Weniger Swing.
Ja, immer weniger. Es war selbst Katastrophe eigentlich.
Ja, Sie haben ja auch sicher Kontakt zu jüngeren Kollegen, nehme ich an.
Ja, natürlich.
Was machen Sie mit denen? Worüber wird dann geredet, wenn nicht musiziert wird?
Ja, es wird über Musik geredet. Und eins ist natürlich auch ganz gut. Also der Ruf den Musikern, besonders den Jazzmusikern vorausging früher, war ja so viel Saufen und Rauchen und also alles, was so verboten
ist. Weiberei.
Ja, also das ist alles anders geworden. Die heutigen guten Orchester sind clean. Wird kaum noch geraucht. Ja, so ein Filterzigarette hier und da mal. Aber im Prinzip wird nicht mehr geraucht. Die gehen früh ins Bett, wenn es irgendwie geht. Die trinken viel Wasser oder mal einen Wein, ein bisschen mit Wasser dazu. Also das hat sich sehr geändert im Gegensatz zu früher.
Was würden Sie so einem jungen Jazzmusiker raten in Bezug auf seine Karriere?
Also weiter üben, 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 üben.
Und dann kommt der Erfolg automatisch?
Nein, er kommt nicht automatisch. Es ist eben auf der einen Seite so, die Orchester, so wie wir jetzt unterwegs sind mit einem guten Orchester, das gibt es und die Rundfunkbands, die auch sehr viel besser geworden sind in den letzten Jahren, das gibt es natürlich schon, aber es werden immer weniger Orchester, wie man so hört. Selbst die Klassiker werden teilweise aufgelöst, Unterhaltungsorchester werden aufgelöst. Die Orchester werden weniger und die Musikstudenten werden immer mehr. Ich weiß nicht, wie das irgendwann mal ausgehen soll. Also ich würde vom Herzen her, würde ich immer sagen, wenn du Musik machst, mein Junge, dann mach sie um Gottes Willen immer weiter. Das kann man dir so nicht verbieten, wenn er das in sich hat. Aber es ist eigentlich ein Rat, den man gar nicht geben sollte, denn die haben keine Plattform mehr später. Wo sollen die spielen? Wo sollen die spielen?
Wenn Sie was an die Rundfunkanstalten richten könnten, an die Plattenindustrie zum Beispiel, was würden Sie denen an die Hand geben?
Ich würde mir wünschen, dass es eben tatsächlich Orchester gibt, die ständig an den Sendern sein können oder müssen nicht fest angestellt sein, aber eine Möglichkeit zu produzieren, etwas zu machen. Der Jazz wird sehr vernachlässigt.
Auch was auszuprobieren?
Ja. Dann hören Sie Jazz. Es gibt ja gut Jazz, es gibt ja so Radiowellen, Jazzwellen. In Berlin gibt es ein Jazzradio, die spielen nur Jazz. In der Schweiz haben wir auch noch eins. Sicherlich gibt es hier und da noch eine.
Ja, hier beim Hessischen Rundfunk haben wir auch eine Jazzredaktion, ein Jazzensemble und eine Big Band.
Ja, ja.
Hoffentlich noch sehr lang.
Die ist sehr gut. Ja, ja, ja. Ich kenne den Leiter und den sehr guten Arrangeur. Ich finde, die Amerikaner machen einen großen Fehler. Die machen am allerwenigsten für ihre eigene Kultur, wo sie so wenig Kultur haben. Sie haben Jazz anzubieten, der Welt den Jazz geschenkt, Gott sei Dank. Aber sie selber machen eigentlich nichts dafür. Ich war wie öfter in Amerika, wir spielen Golf mit Begeisterung und meine Frau nicht. Und schauen uns das Fernsehen an. Im Fernsehen, Jazz, es findet nicht statt. Es gibt ein paar Jazzradio-Stationen und die Jazzclubs sicherlich schon. Aber für die Allgemeinheit findet es einfach nicht statt. Vielleicht liegt es daran, dass Jazz immer eine Minderheitenmusik war und wird auch eine Minderheitenmusik bleiben, nehme ich mal an. Jetzt müsste man doch darüber reden, welche Art, ja, was ist denn Jazz? Es gibt ja diesen Jazz, der unerträglich ist.
Also ja, was ist denn Jazz?
Ja, ja, es gibt so, ich will mal sagen, ich spiele bevorzugt den Jazz, der ein bisschen harmonisch bleibt, der kann schon progressiv sein, aber die haben es ja übertrieben. Die haben ja viel, die Jazzleute haben diese Free Jazzleute und die wirklich wild drauf losspielen. Das kann kein Mensch anhören. Also die finden das aber toll und machen es immer weiter. Also das will ich nicht. Ich will es einfach nicht. Ich sage oft, ich mache swingende Musik. Ich vermeide das Wort Jazz, weil das so einen üblen Beigeruch hat. Ist schade, aber gut.
Naja, die Musik von Paul Kuhn mögen jedenfalls ganz viele Leute. Das kann man zurzeit wieder beobachten, denn sie sind unterwegs mit anderen Swing-Legenden.
Ja, das macht so Spaß.
Hugo Strasser und Max Greger, ja. Und wir hören uns zum Schluss der Sendung auch nochmal was an von den Swing-Legenden. Ja. Paul Kuhn war mein Doppelkopfpartner heute in HR2 und... Ja.
Es war mit Ihnen sehr schön.
Wir hören,
ja, wirklich,
wir hören zum Schluss ein Frank Sinatra-Stück nochmal. Ne?
Ja, gut. Okay.
Strangers in the Night.
Ach so, ja, von mir. Ja, gut. Ja. Gesungen.
Vielen Dank. Paul Kuhn, zu Gast in HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Karin Röder.
Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we were sharing love?
before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello.